in diesem Markt, wir erinnern uns nochmal schnell zurück, Deutschland ist fertig gebaut. Ja, jetzt die Wohnungskrise. Was wichtig ist, glaube ich, wir müssen uns ein bisschen immer trennen von dem, was sich gut verkauft, als Schlagzeile und dem, was wirklich ist. Wenn wir in die Vergesellschaftung gehen, dann haben wir keine soziale Marktwirtschaft mehr in Deutschland. Ja, schon gar nicht, wenn sie nicht bereit sind, den Verkehrswert zu entgelten. Wir müssen weg von diesen zahlenbasierten, rationalen. Wir müssen den Menschen deutlich machen, was ist denn die Alternative dazu? Dass ihr als Neue, anders als in früheren Jahren, mit euren Fähigkeiten denjenigen, die das Geschäft schon lange, lange machen, nicht nur zuhören müsst, sondern die müssen euch auch zuhören und ihr könnt da ganz viel beibringen und nicht nur beigebracht bekommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ImTalk, dem Podcast von Immobilienmanager. Mein Name ist André Barth, ich bin Chefredakteur des Magazins. Ja, und heute habe ich die große Ehre, mit Lars von Lackum zu sprechen. Lars von Lackum zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Wohnungswirtschaft. Als Vorstandsvorsitzender der LEG verantwortet er eines der größten Wohnungsunternehmen Deutschlands und begleitet die Branche seit vielen Jahren durch tiefgreifende Veränderungen. Von der Zinswende über die Energietransformation bis hin zu den Herausforderungen bezahlbaren Wohnens. Lars von Lackum ist seit mehr als 2 Jahrzehnten in der Immobilienwirtschaft tätig und kennt das Geschäft aus unterschiedlichsten Führungspositionen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Zukunft der Wohnungswirtschaft. Wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren? Welche Investitionen sind trotz hoher Regulierung und steigender Anforderungen noch wirtschaftlich? Und wie lassen sich Klimaschutz, Neubau und bezahlbare Mieten miteinander vereinbaren? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herr von Lackum, wenn Sie morgens die Nachrichten öffnen, schauen Sie zuerst auf die Politik, die Kapitalmärkte oder die Wohnungswirtschaft?
Als erstes im Augenblick auf die Geopolitik, ja, weil nach den Erfahrungen, die wir hatten aus der Ukraine-Krise, die sich ja doch sehr tief eingebrannt haben, also der Beginn des Kriegs in der Ukraine, die Störung der Lieferketten, die erhöhten Energiepreise und dann die Transmission in den Zinsmarkt, ist das natürlich etwas, was einen im Augenblick auch nachts schlecht schlafen lässt, wenn man darüber nachdenkt, was durch die Sperrung der Straße von Hormus unter Umständen noch an weiteren Irrungen und Wirrungen passieren kann, rund um höhere Energiepreise und damit auch steigende Zinsen.
Wie habe ich mir das eigentlich praktisch vorzustellen? Ruft dann die Bundesregierung an und sagt, apropos, da ist Krieg, da kommen jetzt ganz viele Flüchtlinge. Herr von Lackum, haben Sie noch ein paar Wohnungen frei oder wie funktioniert sowas?
Also wenn das so läuft wie bei der Ukraine, dann läuft das leider doch ganz anders. Dann rufen, glaube ich, eher wir bei der Bundesregierung an und sagen, da kommen ganz viele. Sollen wir nicht vielleicht doch einmal konzertiert miteinander telefonieren? Ich glaube, da ist man wechselseitig aufeinander angewiesen. Ja, Politik funktioniert immer nur so gut wie diejenigen, die mit ihr zusammenarbeiten und umgekehrt. Und wenn es so wäre wie in der Ukraine, dann wäre es halt umgekehrt. Im Augenblick, glaube ich, müssen wir uns jetzt noch nicht auf größere Flüchtlingsströme einstellen.
Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, Sie sind Duisburger Jung. Welche Eigenschaft aus dieser Region prägt Sie bis heute eigentlich so am stärksten?
Das ist, dass man tatsächlich Integration kennt aus dem Kindergarten und auch davor. Ja, das heißt, Kinder mit anderen Vornamen oder anderen Nachnamen, egal ob nun Polen, Türken, Araber, egal, die sind Bestandteil deines Lebens gewesen und die sind auch Bestandteil deines Freundeskreises. Das heißt, das ist etwas, was man, glaube ich, im Ruhrgebiet bewundern kann, mit welcher sehr starken Integrationsfähigkeit eine solche Region ausgestattet war. Und das, finde ich, prägt einen. Und auf der anderen Seite so ein bisschen Leidensfähigkeit mit denen Osnabrücker auf Menschen aus Duisburg herabschauen. Ja, aber das ist man gewöhnt, ja, wenn man im Dunstkreis von Düsseldorfern groß geworden ist. Man ist halt immer der aus der hässlichen Stadt. Und so hässlich ist es da gar nicht. Also deswegen nochmal eine Lanze brechend, wer 6 Seen nicht kennt und nochmal ein Wochenende Zeit hat, ist ein Ausflug wert.
Was hat Sie in den vergangenen 12 Monaten mehr überrascht? Die Entwicklung der Immobilienmärkte oder doch die Entwicklung der Politik?
Also Politik ist Wundertüte und die Immobilienmärkte folgen natürlich bei Veränderungen der Politik auch diesen Entwicklungen. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr stark spüren, sowohl auf den Immobilienmärkten, aber auch in der eigenen Aktie. Ich bin mir sicher, Sie werden mir die Fragen nach dem Aktienkurs nicht ersparen.
Ich könnte ihn jetzt, ja, wahrscheinlich wird die schon noch kommen, ja. Schauen wir mal, wie die Zeit vorangeht. Ich wollte aber erstens mit Ihnen über Führung sprechen und ein bisschen darüber, wie so Ihr Blick auf Führung sich auch in den turbulenten Zeiten der Immobilienmärkte sich vielleicht auch verändert hat.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, und wir haben da eben drüber gesprochen, was macht so Duisburger aus? Ich glaube, dass du nah am Menschen bist, ja. Und das ist ein Führungsthema, das brauchst du immer. Egal, ob es nach vorne geht oder ob du im Verteidigungsmodus bist. Es ist wichtig, dass die Menschen spüren, dass du für sie brennst, ja. Und dass es dir nicht egal ist, mit wie vielen Menschen du durch die Krise kommst. Und deswegen, glaube ich, war das bei der Corona-Krise nicht anders als jetzt im Augenblick bei der Immobilienpreiskrise, die wir ja schon mal hinter uns wähnten und die vielleicht ja nochmal wieder aufersteht. Aber das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, diese Glaubhaftigkeit an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, zu hängen. Gleichzeitig dieses ganze KI-Gedöns, was jetzt noch zusätzlich dazukommt, Herr Eberhardt, das verlangt einfach eine unfassbare Lernbereitschaft, Neugier und Veränderungswille. Und da sind wir nun mal evolutionsbiologisch nicht ganz so drauf ausgerichtet. Ja, wir sparen halt am liebsten Energie, indem wir immer das, was wir gestern gemacht haben, heute nochmal machen. Das ist für einen selber anstrengend. Das ist aber noch viel anstrengender, wenn der anderen sagen muss, dass sie auch unfassbar veränderungsbereit sein müssen. Denn da gibt's Menschen, die das lieben, und es gibt Menschen, die halt die Bewahrer und der aktuellen Ist-Situation sind. Und das zu überbrücken, das ist, glaube ich, etwas, was stärker im Augenblick im Rahmen von Führung von Bedeutung ist.
Wie hat sie die Nachricht, dass die Anthropic ja gesagt hat, die stecken ja hinter Claude, gesagt hat, so, wir müssen mal auf die Bremse treten beim Thema KI. Nehmen Sie sowas mit in Ihr alltägliches Geschäft?
Also ich finde, das Wichtigste, Herr Eberhardt, da ich ein unfassbar neugieriger Mensch bin, versuche ich, all diesen Dingen gerecht zu werden. Ja, deswegen nutze ich jetzt natürlich auch Fab Five, ja, das neue Modell, was das runtergestrippte Mythos ist, ja, und man ist fasziniert, ja. Also endlich überträgt es auch die Kalendereinträge, die man dort produziert, richtig in den Kalender und so. Das ist schon ein unfassbar mächtiges Tool. Gleichzeitig darf ich Ihnen ein sehr lustiges Thema mitgeben. Ich habe versucht, als die Hauptversammlungen unserer Wettbewerbsunternehmen stattgefunden haben, immer nachmittags dann schon zu sagen, sag mir doch mal, wie war denn das Ergebnis der Hauptversammlungsabstimmung? Und da hat die KI, obwohl ich in den Einstellungen gesagt habe, du darfst nicht halluzinieren, vollständige Ergebnisse mit vollständig gebrainstormten Quoten mir gezeigt und sogar Vergleiche zu unseren angeblich schon abgelaufenen HV, die waren noch gar nicht abgelaufen und stattgefunden, Vergleiche. Also auch da zeigt sich ein gesunder Skeptizismus, egal wie groß das Modell ist, was man nutzt, und das war in dem Falle dann auch tatsächlich Opus, ja, den braucht es weiterhin. Also der Human in the Loop, ja, wie man so gerne sagt, zumindest aus eigener Lernerfahrung, den braucht es.
Trotzdem gelten Sie ja ein bisschen auch als Zahlenmensch. Wann kommt der Bauchmensch von Lacum quasi um die Ecke? Mit welchen Entscheidungen?
Das ist das Schöne, wenn man mal CFO war. Das wird man nie mehr los, diesen Ruch. Ja, dann ist man auch noch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Also nur weil ich Zahlen addieren kann, heißt das nicht, dass nicht ganz viele Entscheidungen tatsächlich darauf basieren, dass man ein gesundes Bauchgefühl hat. Ja, ich bin halt auch ein Mensch. Ja, und deswegen ist ein gefühltes Sentiment häufig entweder der Ersteinschätzung, aber auch vielleicht der Treiber für die letzte Einschätzung. Weil leider Zahlen ja auch nur das wiedergeben, was sie vorher an Parametern gebildet haben. Und ob die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Szenario A, B oder C tatsächlich 20%, 30% und 50% ist oder eine andere Verteilung, ist halt doch immer, liegt im Auge des Betrachters. Deswegen glaube ich, darf man das nicht verabsolutieren. Und letztlich ist das Bauchgefühl ein starkes, was man braucht, wenn man hinterher Entscheidungen trifft.
Lassen Sie uns ein bisschen über den Wohnungsmarkt sprechen. Das ist schließlich so ein bisschen Ihr Steckenpferd. Man hat so das Gefühl als Außenstehender, der sich natürlich auch viel damit beschäftigt, das ist so ein bisschen schizophren. Man hört ganz viele Zahlen von Neubauzahlen, die irgendwo zwischen 200.000 und wir brauchen eigentlich 1 Million. Da gibt es ja auch Professoren, die mit solchen Zahlen um die Ecke kommen. Gleichzeitig brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Was ist das überhaupt? Wo brauchen wir den überhaupt? Sie sind das Unternehmen mit den meisten sozialen Wohnungen in Deutschland. Wie sehen Sie dieses ganze Konglomerat aus Wohnungsmarkt und die Betrachtung, die auch die Politik darauf hat. Wie ist da so Ihre Meinung?
Das Risikoreiche ist, dass unser Markt nicht anders ist als andere Märkte. Die bilden gerne Narrative. Ja, jetzt haben wir eben festgestellt, Herr Eberhardt, wie lange wir uns schon kennen. Ja, also Jahrzehnte geradezu, auch wenn wir uns nicht regelmäßig sehen. Aber in diesem Markt, wir erinnern uns nochmal schnell zurück, Deutschland ist fertig gebaut. Ja, jetzt die Wohnungskrise. Was wichtig ist, glaube ich, wir müssen uns ein bisschen immer trennen von dem, was sich gut verkauft als Schlagzeile und dem, was wirklich ist. Was wirklich ist, ist ja, dass wir einen sehr heterogenen Wohnungsmarkt haben, auch in Deutschland. Es will niemand hören, dass wir in Sachsen-Anhalt weiterhin große Teile haben, wo du weiterhin eigentlich Abrissprogramme bräuchtest. Die sind uns ja auch nicht unbekannt, ja, weil da Bestände stehen, die wirst du in deinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Umgekehrt, eine Milchmädchenrechnung, dass wenn man weitere Zuwanderung und wachsende Städte hat, so wie in Berlin, in Köln, in Düsseldorf, dann wird man der aktuellen Wohnungssituation bei steigenden Haushaltszahlen nicht gerecht, wenn man nicht zubaut. Ja, also es gibt da, glaube ich, mehr Differenzierung in den Bildern, auch wenn natürlich das Verengen auf eine einzige Schlagzeile etwas ist, was sich besser verkauft und mehr, vielleicht auch manchmal scheinbar mehr Transparenz schafft zu einer aktuellen Marktsituation.
Das heißt auch meine nächste Frage, nämlich die Frage nach, wo stehen wir zwischen Wohnraummangel, Neubaukrise oder steigenden Mieten? Würden Sie sagen, müsste man auf die einzelnen Märkte schauen?
So ist es. Also ich glaube, wir müssen die Ehrlichkeit haben, dass Deutschland natürlich ob seiner Größe auch ein sehr differenzierter Markt ist. Und wir als LEG sind ja tatsächlich nicht nur in den Top 7 Standorten unterwegs, ja, wo du jede Wohnung nach wenigen Tagen wieder neu vermietet hast. Wir sind auch in Märkten unterwegs, wo tatsächlich der Wohnraummangel deutlich geringer ist. Ja, wir sind in Gelsenkirchen, in Hamm, in Mahl, also ganz viel im nördlichen Ruhrgebiet auch unterwegs. Und da musst du es dem Mieter weiterhin schön machen, damit du die Bude verkaufst oder auch vermietet bekommst in unserem Falle. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, untergeht. Ja, und was auch untergeht, ist, nicht jeder Mieter hat das gleiche Verlangen. Ja, und ich versuche das sehr deutlich zu machen, indem ich sage, 2/3 unserer Mieter zum Beispiel fragt zunächst einmal nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann gibt es die nächste Frage nach, gibt es einen Freisitz? Und dann gibt es viele weitere Ausstattungsmerkmale und so auf Platz 10 bis 15 kommt die Frage nach, wie sieht eigentlich die energetische Qualität des Gebäudes aus? Und dieser Differenzierung, so wie wir unterschiedliche Produkte am Markt haben, bei Butter, Eier, Käse bis zu Autos, so ist das halt auch bei uns. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Bedarfe und deswegen sehr unterschiedliche Produktqualitäten in unseren Märkten.
Wenn Sie nach Berlin schauen und Sie dürften einen Appell richten, so was wird politisch oft von Wohnungsunternehmen falsch verstanden?
Also das Erste, glaube ich, ist, und das müssen wir einmal gesagt haben, obwohl wir genau 0 Einheiten in Berlin haben, Herr Eberhardt, wenn wir in die Vergesellschaftung gehen, dann haben wir keine soziale Marktwirtschaft mehr in Deutschland. Ja, schon gar nicht, wenn sie nicht bereit sind, den Verkehrswert zu entgelten. Ja, und diese Ansteckungswirkung darüber hinaus wird dramatisch sein, weil das letztlich natürlich auch darin enden wird, dass der deutsche Staat nur noch zu massiven Risikoaufschlägen seine Staatsanleihen wird emittieren können, weil kein internationaler Anleger mehr darauf bauen kann, dass er hinterher seinen Geld, das er dem Staat geliehen hat, auch tatsächlich zu 100% wiederbekommt. Also das ist, glaube ich, Punkt 1 und das muss man leider im Augenblick wieder an den Anfang eines solchen Podcasts stellen. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, denn welche Stadt kann besser beurteilen, was passiert bei Verstaatlichung und Wohnungsbeständen als Berlin, die, glaube ich, nach der Teilung gesehen haben, wie unterschiedlich Wohnungsbestände aussehen können und wie viel Milliarden es braucht, solche Fehler zu bereinigen. Der zweite Teil ist, gibt es irgendein Land auf dieser Erde, das eine höhere Schutzwirkung entfaltet hat aus dem Mietrecht für Mieter? Ich kenne keins. Nennen Sie mir gerne eins, Herr Eberhardt. Sie sprechen mit viel mehr Menschen wahrscheinlich als ich. ich kenne nur niemanden, der mir das sagen würde. Ja, ich glaube, dass wir in eine Situation gekommen sind, ähnlich wie wir das ja beim Baurecht auch hatten, die nun so fein ziseliert alles schützt, dass eigentlich der Schutzcharakter gar nicht mehr eintritt, sondern es tritt etwas viel Schlimmeres ein. Sie haben gar keine Attraktivität mehr für privates Kapital. Das wird nicht mehr investiert. Wenn kein privates Kapital dazukommt, können sie nicht mehr bauen. Das heißt, das Problem, das sie eigentlich mal lösen wollten, nämlich es kommt zu sprunghaft steigenden Mieten, das befördern sie durch die weitere Regulierung. Und natürlich wird einem dann entgegengehalten, ja, du als Immobilienhai ist doch wohl klar, dass du für höhere Mieten bist, denn du willst natürlich nur mehr Euros haben, dass du die dann ausschütten kannst an deine Aktionäre. An der Stelle, Herr Eberhardt, Sie entschuldigen für die lange Antwort, aber ich muss noch einen Satz schnell sagen. Wir schütten circa 200 Millionen aus, aber wir reinvestieren 400 Millionen. Ja, also wenn es jemanden gibt, der wirklich an Deutschland glaubt, dann sind es deutsche Immobilienunternehmen, weil die investieren ihr Geld in Deutschland. Und ich finde, eine knappe halbe Milliarde pro Jahr zu investieren in Deutschland ist mehr als das, was es da mal gab an Initiative Invest in Germany oder so, die gesagt haben, wir investieren jetzt 15 Milliarden zusätzlich. Ich weiß es nicht, ich habe davon noch nicht so viel gesehen, aber wir investieren pro Jahr 400 Millionen in Deutschland, in deutsche Wohnimmobilienbestände.
Damit haben Sie gleichzeitig schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich es gibt ja immer wieder diese Enteignungsdebatte und dass die AG vielleicht die schlechteste Form ist, um das Grundbedürfnis an Wohnen zu befriedigen. Das haben Sie gerade entgegnet oder würden Sie da noch was ergänzen wollen?
Oh, es gibt immer noch was zu ergänzen. Ja, so als Duisburger fällt dir immer noch irgendwas ein, was du schon immer mal sagen wolltest. Deswegen Entschuldigung, Herr Eberhardt. Aber ja, was man da nachtragen muss, ist, jetzt habe ich ja gar keine Bestände in Berlin. Ja, warum geht mir trotzdem die Hutschnur hoch? Weil ich ja Sohn eines ehemaligen TLG-Geschäftsführers bin. Das heißt, ich bin tatsächlich im Osten gewesen. Da war ich noch so, also in Hauptberuf Sohn und mein Vater war zuständig. Aber wenn man diese Buden gesehen hat, ja, dann kann man es einfach nicht verstehen. Diese Geschichtsvergessenheit. Wollen wir denn wirklich zurück? Wenn du ein knappes Gut hast, das, was ja dann irgendwann passiert, ist natürlich, du brauchst die Allokation von Menschen auf Wohnraum. Wollen wir denn wirklich eine staatliche Wohnraumverteilungsagentur? Und nach welchen Kriterien wird denn dann Wohnraum verteilt? Ja, wir erinnern uns an die wunderbare Geschichte, dass Angela Merkel in ihrer Jugend, ob mangels an Wohnraum, nach Berlin gefahren ist mit einer Bohrmaschine und sich dort einer leerstehenden Wohnung bemächtigt hat. Denn wenn du mal drin warst, durften sie dich nicht mehr rausschmeißen. Wollen wir dahin wirklich zurück? Entschuldigung, Herr Eberhardt, ich musste das einmal nachtragen, weil das tatsächlich etwas ist, was einen umtreibt. Und das ist ganz unabhängig davon, wer doch das Kapital stellt. Ob der Staat das Kapital stellt oder ein Privater. Der Staat ist an die Grenze der Finanzierungsfähigkeit gekommen. Das hören Sie regelmäßig, wenn Sie mit Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitikern sprechen. Mehr geht nicht. Und jetzt zu sagen, der Staat, der an die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit gekommen ist, der geht jetzt noch hin und bemächtigt sich eines solchen Teils des Kapitalstocks und schreckt damit das Kapital ab, was er dringend braucht, um das Problem zu lösen. Das ist geradezu absurd.
Welche politischen Maßnahmen würden Sie denn sagen, hätte die größte Hebelwirkung für Sie, für mehr Wohnraum?
Also es ist, glaube ich, ein Dreiklang, wenn wir ehrlich sind. Und der Dreiklang ist, wir brauchen zunächst einmal ein Abschied nehmen von den hohen energetischen Standards, die wir beauflagen für Neubau. Und der Ansatz des Normenkontrollrats, von dem ich gar nicht wusste, dass er jetzt auch ein Initiativrecht für Gesetzgebung hat. Aber die Sache zu sagen, Mensch, wir strippen das jetzt mal runter auf ein Grundprodukt und fangen von da an und dann kann man draufsatteln, statt man schafft jetzt den Gebäudetyp E, das heißt, man hat einen ganz hohen Standard und den strippt man runter. Den finde ich ja geradezu entwaffnend großartig und fände das ein ganz großartigen Ansatz, um zu mehr und kostengünstigeren Bauen zu kommen. Das ist, glaube ich, Teil 1. Teil 2 ist, das Baurecht liegt, und das natürlich zu Recht, auf kommunaler Ebene. jetzt schaffen wir mit dem neuen Baugesetzbuchnovelle ja das überragende öffentliche Interesse. Wir haben das überragende öffentliche Interesse aber schon für Netze, für Verkehr, für viele andere Dinge. Wenn jetzt, und darüber denkt gerade das Umweltamt, Umweltministerium nach, ein überragendes öffentliches Interesse für den Schutz von Grünräumen. Also wenn wir dann hinterher wieder alles zum überragenden öffentlichen Interesse erklären, werden wir auch nicht zum Ergebnis kommen. Was wir stattdessen brauchen, ist, so wie wir in Duisburg jemanden haben, einen mutigen Bürgermeister, der halt die Prioritäten für seine Stadt auch entscheiden darf. Ja, ein bisschen unternehmerischer Ansatz. Achtung, ich weiß gar nicht, ob das politisch überhaupt geht, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Wie wäre es denn, wenn der tatsächlich sagen dürfte, der hört sich seinen Verkehrsflächenplaner an, seinen Grünflächenplaner, den Artenschutz verantworten und ich weiß nicht was auch immer. Und ganz zum Schluss sagt er trotzdem, und wir werden trotzdem eine Baugenehmigung aussprechen, weil im Augenblick das kostengünstige Bauen an genau diesem Standort, mit genau diesem Mix, mit genau einer fünfzügigen Kita und einer dreizügigen Grundschule, das ist, was diese Stadt gerade braucht. Also wir brauchen mehr lokale Entscheidungsfähigkeit und das, glaube ich, garantiert der Bauturbo auch noch nicht und das wird auch, glaube ich, die zweite Baugesetzbuchnovelle noch nicht in diesem Umfang vorsehen.
Wie kriegen wir es trotzdem hin, dass man diese populistischen Mittel, die aus Berlin kommen, wie kriegt man da so einen guten Mix hin?
Das ist unfassbar schwierig, Herr Eberhardt. Und deswegen bin ich froh, dass ich bei der LEG tätig bin und nicht bundespolitische Verantwortung habe oder auch Landespolitikverantwortung in Berlin. In einer Stadt, in der Sie so wenige Eigentümer haben, ist es natürlich unfassbar schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass nicht noch mehr Regulierung nicht doch zu einem noch besseren Ergebnis führt. Gleichzeitig, wir sprachen über das historische Gedächtnis dieser Stadt. Wenn sie das denn hätte, müsste sie natürlich diejenige sein, die eigentlich mit voller Werf in eine andere Richtung läuft. Jetzt kann man das alles bedauern oder sagen, ähnlich wie es mir eben nicht gelungen ist, voller Begeisterung von dem Runterstrippen der Standards und dem neuen Basisstandard scheinbar zu sprechen, immer. Wir brauchen ein Narrativ aus unserer Branche. Wir kommunizieren, so wie Sie eben schon meinten, bei mir verorten zu müssen. Wir müssen weg von diesen zahlenbasierten, rationalen. Wir müssen den Menschen deutlich machen, was ist denn die Alternative dazu? Und eine Alternative dazu wäre ja, dass wir das Berliner Land in die Lage versetzen, mit mehr Geld mehr Neubau zu machen. Wie könnten wir das tun, indem alle Berliner Landesgesellschaften hingehen würden und ihre Wohnungen privatisieren? Ja, also da würde die Investitionsbank Berlin würde dann für den Eigenkapitalteil, der wahrscheinlich vielen Mietern fehlt, würde dann entsprechend eine Garantie abgeben und dann würde die Volksbank oder die Sparkasse in Berlin würde dann den Fremdkapitalteil nehmen und das auf diese Weise generierte Volumen könnte man dann für Neubau nutzen. Vielleicht ist das ja mal ein Narrativ, was Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht ein besserer Ansatz wäre. Ich habe es viel zu kompliziert erklärt. Ich sehe es schon an ihren Falten. Ja, aber das wäre doch mal was wir dem entgegensetzen oder irgendetwas anderes. Aber ich glaube, wir müssen zeigen, dass more of the same zu einem noch größeren Problem wird.
Jetzt kommt die Aktienfrage, Herr von Lackum.
Ich habe gedacht, ich lenke sie so lange ab, bis sie vergessen.
Es tut mir total leid. Sie ist hier links auf meinem Bildschirm ganz deutlich zu sehen. Und ich muss Ihnen natürlich die Bewertungsfrage stellen. Sehen Sie deutsche Immobilienaktien bzw. Ihr Unternehmen eigentlich gerade fair bewertet am Aktienmarkt?
Das ist gut, das ist eine geschlossene Frage. Nein. Nein, also Spaß beiseite. Nein, ich finde natürlich nicht, dass wir richtig bewertet sind, ja, weil die Immobilien sind zum Fair Value in der Bilanz. Ja, jetzt kann man sich so wie immer, Papier ist geduldig, darüber streiten, ob das jetzt genau der richtige Wert ist, ob er ein bisschen höher liegt oder ein bisschen tiefer. Es ist der nach wissenschaftlichen Erkenntnis ein richtig abgeleiteter Preis. Und wenn dann der Nettovermögenswert bei 138 liegt und die Aktie heute, ich weiß es gar nicht, wo sie liegt, 52, 53, 54 wert ist, dann kann man nirgendwo so billig im Augenblick sich in deutsche Wohnimmobilien einkaufen als über die Aktie der LEG. Die Aktie ist deutlich unterbewertet. Und wenn Sie an die Analysten, also wenn Sie da drauf schauen, ja, ganz viele mit sehr positiven Einschätzungen. Ich glaube, wir liegen jetzt bei der mittleren Kurserwartung über 80 immer noch. Ja, und das zeigt ja auch, dass auch von außen viele Menschen daran glauben, dass das nicht ein fairer Wert für die Aktie ist.
Wenn Sie mit Investoren sprechen, was erwarten die gerade von Wohnungsunternehmen?
Im Augenblick vor allem, dass man, so wie Sie das von der LEG schon lange kennen, Herr Eberhardt, jeden Euro umdrehen, bevor Sie ihn ausgeben. Ja, deswegen, wir steuern ja ein Ticken anders als der ein oder andere, nämlich nach dem AFFO, das heißt jetzt den meisten gar nichts, aber ist ein bisschen sowas wie der Free Cashflow. Ja, das heißt, wir schütten nur das aus, was hinten wirklich in der Kasse übrig geblieben ist. Das war in den fetten Jahren, als wir immer diese Aufwertungen hatten, gar nicht notwendig. Da konnte man Dividendenausschüttungen auch fremdfinanzieren. Das machen wir seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, und das ist etwas, was sehr gutiert wird. Ja, weil die sagen, genau so muss es gehen. Ja, und gleichzeitig investieren wir halt 400 Millionen pro Jahr, denn das ist den Investoren weiterhin wichtig, nicht nur den Bestand in der Qualität zu erhalten, sondern natürlich auch die Dekarbonisierung bis 2045 herzustellen.
Wie erleben Sie den Kapitalmarkt in der Hinsicht? Der war ja mal in der Vergangenheit oft das mal auch ganz bullisch auf deutsche Wohnungen. Wie ist das derzeit?
Da muss man zunächst einmal sagen, die waren ganz euphorisch, als diese Ausgabenprogramme verkündet wurden. Und die Erwartung war, Mensch, das wird zu deutlichem Wachstum und jeder verausgabte staatliche Euro zieht dann 5, 6 bis hin zu 10 Euro private Investitionen nach sich. Das wird ein Investitionsbooster und damit auch ein Konjunkturbooster für Deutschland. Dass die Verausgabung der Mittel so langsam erfolgt und teilweise auch unter Verwendung für die Finanzierung von Mütterrente und anderen konsumtiven Maßnahmen, hat bei Investoren zu deutlicher Ernüchterung geführt. Und diese Ernüchterung spürt man auch bei der Suche nach Investitionen in Deutschland. Aber, und das muss man auch immer sagen, das liegt nicht nur daran, es liegt natürlich auch an geopolitischen Unsicherheiten, nämlich dem Blockieren der Straße von Hormuz, der Sorge vor steigenden Energiepreisen und dann ja auch der Sorge davor, dass wir jetzt weitere Zinserhöhungen sehen. Das hat ja deutlich dazu geführt, dass der 10-Jahres-Swap jetzt deutlich rausgegangen ist. Und diese Veränderungen treffen natürlich parallel den Markt. Und deswegen sehen wir im Augenblick eine Zurückhaltung von Investoren bei ihrer Überlegung, jetzt zurückzukehren und sich in deutsche Wohnimmobilienaktien zu stürzen, was Sie weiterhin, Herr Eberhardt, nicht davon abhalten sollte.
Wir haben in Deutschland ja kein Kapitalproblem. Geld ist ja eigentlich genug da. Warum sehen wir so wenige auch PPP- oder ÖPP-Projekte in Deutschland?
Also tatsächlich muss man da eine Sekunde drüber nachdenken. Ich bin da, also erst muss man überlegen, ob die Hypothese, es ist genug Kapital vorhanden, glaube ich, die teile ich uneingeschränkt. Die Frage, die sich daran anschließt, ist eigentlich die Bereitschaft, dem zur Verfügung stehenden Kapital ausreichend Rendite zu geben, ist, glaube ich, etwas, womit internationale Investoren sich in Deutschland sehr schwer tun, auch und insbesondere ob der Diskussion rund um Enteignungen, aber auch rund um Themen wie beispielsweise den Netzausbau, wo es ja auch Deckelungen in den zu verdienenden Renditen gibt. Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wenn man tatsächlich an diese ÖPP-Programme denkt, wenn man dafür Kapital einwirft. Ich bin gar kein Fachmann, ja. Also vielleicht sollte ich ja noch mal kurz sagen, ich versuche jetzt zu brainstormen, warum das so ist, ja. Das könnte etwas sein, glaube ich, was limitiert. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, diese enorme Bürokratisierung von Entscheidungsinhalten in Deutschland, wovon sich internationale Investoren ebenfalls nicht angezogen, sondern eher abgeschreckt fühlen. Ja? Gebrainstormte Antwort. Halten Sie mich nicht dran fest, Herr Eber.
Bevor ich gleich zu meinem roten Faden wieder zurückkomme, habe ich natürlich trotzdem noch mal eine Nachfrage bezüglich Marktentwicklung, Thema Nachhaltigkeit. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das rückt gerade in den Hintergrund. Mir ist natürlich die regulatorische Bedeutung klar und dass die trotzdem da bleibt, quasi in CapEx zu investieren. Trotzdem sind Sie gerade ein bisschen erleichtert, dass es ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil ich kann mir natürlich vorstellen, bei einer durchschnittlichen Miete von 7 Euro sind Nachhaltigkeitsmaßnahmen schwer zu finanzieren.
Ja, also wir agieren ja Und zwar alle Marktteilnehmer übrigens, egal ob sie nun kapitalmarktorientiert sind, genossenschaftlich organisiert oder kommunale Gesellschaften, alle immer in dem gleichen Spannungsfeld. Ja, wir wollen die Bezahlbarkeit erhalten, um attraktiv zu sein für Mieter, auch mit kleinen und mittleren Einkommen. Wir wollen gleichzeitig eine Ausschüttungsfähigkeit herstellen. Das gilt ja nicht nur für private Unternehmen. Das ein oder andere kommunale Unternehmen soll ja auch ab und zu tatsächlich mal was ausschütten. Und dann gibt es natürlich die Überlegung, wie schaffen wir das eigentlich und bringen das in Einklang mit dem Klimaschutz. Eins liegt auf der Hand, Herr Eberhard. Wir müssen schauen, dass wir immer die kostengünstigste Maßnahme wählen, um den Mieter nicht zu überlasten. Und natürlich auch gleichzeitig hinterher doch noch zu einer Rendite zu kommen, die mir überhaupt das Einwerben des dafür notwendigen Kapitals erlaubt. Und das war der Grund, weshalb wir nicht hingegangen sind und im Jahr 2022, als wir da erstmals unsere ESG-Strategie da vorgestellt haben, zu sagen, so jetzt machen wir mal für jedes Objekt mit dem heutigen Kenntnisstand, schreiben wir mal auf, was wir alles investieren müssten, damit wir in 2045 klimaneutral sind. Sondern wir haben sehr deutlich gesagt, das Einzige, was helfen kann, ist Innovation. Wir brauchen neue, kostengünstige Lösungen, um für alle es hinterher bezahlbar zu machen und zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und Not macht bekanntlich erfinderisch, ja, übrigens auch etwas, was Menschen aus dem Ruhrgebiet ausmacht. Die kennen unfassbar viele Sprichworte. Ja, neben Glück auf natürlich. So, also Not macht erfinderisch und so ist es ja bei uns auch. Das heißt, wir versuchen jetzt mit verschiedenen Startups irgendwie Lösungen zu finden, die es uns ermöglicht, die Bestände zu dekarbonisieren mit weniger Euros, als wir das früher gemacht haben, als wir nur politische Styrole auf die Wände geklebt haben.
Sind wir da auf einem guten Weg?
Ja, also zumindest wir messen ja als bisher einziges Unternehmen tatsächlich die Ist-CO2-Verbräuche unserer Bestände. Und wir liegen unterhalb der extern zertifizierten Dekarbonisierungskurve. Ja, wir arbeiten da mit dieser Science Based Target Initiative, SBTI. Ja, das ist so ein Zungenbrecher. Und da liegen wir drunter. Ja, also deswegen, aber es wird jedes Jahr natürlich ein Ticken anspruchsvoller. Ja, weil die low-hanging fruits, ja, die Trauben haben wir schon abgeerntet. Ja, es wird sportlicher und wir arbeiten daran. So einen Blick bis 2030 haben wir. Dann meinen wir, dass wenn der ETS 2 parallel noch eingeführt wird, dass wir das dann schaffen können. Aber es ist auch so, man muss sich schon den Kopf zerbrechen.
Absolut. Apropos Portfolio, wir sprachen gerade schon ein bisschen drüber. Sie haben jetzt etwas über 171.000 Wohnungen, glaube ich. Sind in den letzten Jahren ein bisschen gewachsen oder stetig gewachsen. Wie sieht die LEG in 10 Jahren aus?
Herr Eberhard, ja, also ich würde ja voller Begeisterung gerne sagen, ich kann Ihnen auch noch parallel die Zinskurve und auch die DAX-Entwicklung bis dahin vorhersagen. Ja, die Intensität der Veränderung, finde ich, verbietet im Augenblick eine solche bullische Vorausschau. Wir wollen, und das glaube ich, kann ich für unser Haus in Anspruch nehmen, tatsächlich der attraktivste Vermieter von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland sein. Das ist unser Anspruchsniveau. Und wie groß das Unternehmen dann sein wird und wie das dann aufgestellt sein wird, kann ich Ihnen gerade angesichts von KI, Zinsveränderungen und geopolitischen Veränderungen im Augenblick leider nicht sagen. Aber unser Fokus ist Deutschland. Unbezahlbares Wohnen.
Wird sich das Wohnen bis dahin in der Hinsicht verändert haben, dass Sie sehr viel mehr Dienstleistungen werden anbieten müssen, als nur die Wohnung in Anführungszeichen zur Verfügung zu stellen?
Also wir sehen uns in erster Linie als Vermieter. Ja, wir machen auch Zusatzgeschäft, aber als Bündelgeschäft. Ja, ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen Versicherungen versucht. Ja, da spricht man ja auch immer von Bündelprodukt. Ja, und diese Annexprodukte, das ist ein Annex. Als erstes Mal müssen wir überzeugen mit unserer Hauptleistung. Und Hauptleistung ist Vermietung. Und wenn wir da überzeugen können, dann wird der Mieter vielleicht auch voller Begeisterung noch sagen, übrigens, dann kaufe ich deinen Strom und dann kaufe ich deine Telekommunikationsdienstleistung. Aber wenn ich im Hauptprodukt nicht überzeuge, ist alles andere Schall und Rauch. Deswegen, wir sind in erster Linie Vermieter und in zweiter Linie geben wir und bieten weitere Dienstleistungen.
Wie verändert sich da Ihr Portfolio nicht derzeit, wenn ich so an Demografie denke oder auch an Ihre Strategie wachsen oder optimieren, wie ist Ihr zukünftiger Plan da?
Also wir fokussieren weiterhin vor allem auf eine Kategorie an Mietern, nämlich diejenigen mit dem kleinen Geldbeutel. Und es ist egal, ob das der Student ist, ob das derjenige ist, der seinen ersten Arbeitsplatz antritt, der in der Ausbildung ist, jemand, der arbeitet oder aber auch hinterher in der Pension ist. Wir brauchen Produkte, die für alle diese Menschen fokussieren, für alle diese Menschen passen, und auf diese Kundengruppe fokussieren wir uns. So haben wir uns aufgestellt.
Gibt es Regionen in Ihrem Gebiet, wo Sie sagen, da ist noch sehr viel mehr Potenzial, da würde ich sehr viel mehr investieren wollen?
Also wenn man Nordrhein-Westfalen ist und dort 80% seines Bestandes hat, dann schlägt natürlich das Herz immer für Nordrhein-Westfalen. Aber wir fühlen uns inzwischen ja auch in weiteren Ländern wohl. Ja, das fängt in Schleswig-Holstein an und hört in Baden-Württemberg auf. Was wir uns nicht vorstellen können, ist Ostdeutschland. Die Bestände sind deutlich anders, die Ansprüche der Mieter dort sind auch ein Ticken anders, so dass wir gesagt haben, das ist nicht unser Markt. Ja? Und deswegen ist auch der Teil, den wir da jetzt im letzten Jahr zugekauft haben, etwas, was wir derzeit wieder in den Verkauf gebracht haben und auch abverkaufen werden. Also unser Fokus ist Westdeutschland.
Ich frage deswegen, weil ja der Herr Saale, den kennen Sie wahrscheinlich auch ganz gut, hier in Greven sitzt, um die Ecke, der ja auch für bezahlbares Wohnen sehr bekannt ist, sich das auf die Fahnen zu schreiben. Deswegen war da die Frage, ob Sie quasi auch mal hier, ob ich Sie mal in Ibbenbüren treffe zum Beispiel oder in Rheine.
Ja? Sie werden es kaum glauben, wir haben sogar Bestände in Ibbenbüren, ja, und deswegen, den Friedrich mag ich auch sehr, ich finde, der macht ein ganz, ganz tolles Geschäft, also es gibt auch Unternehmer in unserer Branche, mit denen man unfassbar gerne zusammenarbeitet, und der gehört auf jeden Fall dazu.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die vermeintliche Dekade des Wohnens sprechen, die ja mal eingeläutet wurde und dann ja irgendwann kam, als dann die Zinsen so niedrig wurden. Wo sehen Sie eigentlich so die größten Chancen für die Wohnungswirtschaft in den nächsten 10 Jahren?
Also ich glaube, dass die Chance weiterhin darin besteht, das von uns angebotene Produkt optimal zu verwalten. Ja, und da können wir weiter zulegen. Ja, ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen, die 2000, mit denen hier täglich zusammenarbeiten dürfen, einen Bombenjob machen. Aber klappt bei uns alles? Also sind zum Beispiel, verläuft jede Rohrleitungssanierung bei uns ist das wie am Schnürchen? Leider noch nicht. Ja, weil Irrungen und Wirrungen rund um den Gebäudekörper, aber auch in der Zusammenarbeit mit Mietern immer wieder Herausforderungen bilden, die wir noch nicht optimal abdecken. Ja, und deswegen, da glaube ich, können wir weiterhin besser werden. Und da arbeitet, also jetzt hört sich so an, als ob ich hier alleine alles mache. Ja, also ich habe 2 wunderbare Kollegen mit der Katrin Köhling, die ja da den Finanzvorstand macht, und den Volker Wiegel, der das operative Geschäft liebt und immer mit beiden Händchen und aufgekrempelten Ärmeln mittendrin ist. Da glaube ich, können wir halt einfach weiter arbeiten. Vor allem der Volker macht da einen Bombenjob, der dann an den Objekten immer kräftig mitschraubt. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, in der Zukunft auch weiter besser werden können.
3 kleine Fragen habe ich noch und dann sind Sie mich los. Wenn Sie irgendwann mal das Geschichtsbuch der LEG aufschlagen, welche Überschrift soll da Ihr Kapitel haben?
Soll ich Ihnen was sagen, Herr Eberhardt? Das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang diskutiert habe mit den Kollegen der Unternehmenskommunikation. Das, was die nannten CEO-Branding. Ich bin dafür nicht eitel genug, glaube ich. Ja, das ist etwas, was ich tatsächlich nicht möchte. Ein Unternehmen ist nie eine einzelne Person. Wir alle zusammen sind LEG und wir alle zusammen schreiben diese Geschichte. Und zu sagen, boah, das hat hinterher der Lars von Lackum gemacht. Also, so viel kann ich mich abends gar nicht selbst belügen und so bin ich auch nicht. Ja, das machen, also ich habe jetzt Ihnen eben hier meine 2 Kollegen genannt, und so machen 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen täglich ihr Bestes, um erfolgreich zu sein. Und deswegen, nee, da gibt es kein Kapitel, das nach mir benannt ist. Und deswegen tue ich mich mit der Frage enorm schwer. Wir versuchen einfach gut unseren Job zu machen. Ja.
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die jetzt in die Immobilienwirtschaft eintreten wollen?
Das ist eine gute Frage und das ist etwas, was ich regelmäßig beantworten muss, weil ich mit den Azubis, die bei uns anfangen, immer so eine Anfangsrunde habe, um die kennenzulernen, denen so ein bisschen zu sagen, was ist LEG, was dürfen sie von uns erwarten, was erwarten wir von ihnen. Und das, was ich da immer sage, ist etwas, was ich glaube, ich hier in unserem Gespräch auch schon gesagt habe, Ebert, diese Neugier. Ja, du brauchst eine unbedingte Neugier für Neues, weil sich so viel ändern wird mit dem, was wir derzeit an digitalen Umbrüchen erfahren und an Innovationen, die das möglich macht. Und deswegen seid einfach neugierig und freut euch darauf, dass ihr als Neue, anders als in früheren Jahren, mit euren Fähigkeiten denjenigen, die das Geschäft schon lange, lange machen, nicht nur zuhören müsst, sondern die müssen euch auch zuhören und ihr könnt da ganz viel beibringen und nicht nur beigebracht bekommen.
Schön gesagt, ja. Und meine letzte Frage, was wünschen Sie sich von Immobilienbranche und von der Politik?
Was wünsche ich mir von der Immobilienbranche ist, glaube ich, dass wir weiterhin so gut zusammenstehen, wie das in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wo ich wieder Bestandteil dieser Branche sein darf, ich war ja ein Teil mal ein paar Jährchen weg, ja, wie ich das wieder erlebt habe. Ja, also diese Branche ist viel näher beieinander als eine andere Branche, die ich ja auch erlebt habe, nämlich die Versicherer, von denen man zwar auch sagt, dass sie so unfassbar liebevoll miteinander umgehen, da könnte ich aber anderes berichten. Ja, ich glaube, dass das eine Stärke dieser Branche ist, ja, diese Offenheit, miteinander auch über neue Ideen zu sprechen, darum zu ringen, wie man zu guten Ergebnissen kommt und das offen miteinander zu teilen. Das ist eine unfassbare Stärke. Und ich hoffe, dass wir uns das erhalten können bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, vom börsennotierten Unternehmen bis hin zur Genossenschaft. Das würde ich mir wünschen, dass das passiert. Bei Politik würde ich mir wünschen, dass zurücktritt, die parteipolitischen Eitelkeiten hinter die Suche nach der richtigen Lösung für die Menschen. Denn die Sorge, die mich umtreibt, ist, dass die politischen Ränder links und rechts mit ihren propagierten, einfachen Lösungen, die zu gar keiner Lösung führen, by the way, sich durchsetzen, wenn wir nicht die zugrunde liegenden Probleme in der demokratischen Mitte lösen. Und diesen Weg, da wünsche ich den demokratischen Parteien der Mitte alles Gute bei und da sollten Sie sich bewusst sein, da stehen, glaube ich, alle in dieser Branche bei Ihnen. Dabei wollen wir Ihnen helfen und dabei kann die Immobilienwirtschaft tatsächlich ein Helfer sein.
Herr von Lackum, vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für das Interview, Herr Ebert.
Und ich danke Ihnen fürs Zuhören dieser Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie weitere Folgen hören wollen, dann können Sie das natürlich auf Spotify oder auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.immobilienmanager.de. Ich freue mich, wenn ich Sie als Hörer gewinnen kann.